Direkt aus Europa Nummer 359, Seite B.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
An diesem Montag mit Jasper Barenberg im Studio. Herzlich willkommen. Die Gefahr von Anschlägen durch islamistische Extremisten in Deutschland. Stellen wir uns Folgendes vor. Ein anonymer Anrufer aus dem Ausland gibt Hinweise auf geplante Terroranschläge in Deutschland. Er ist allerdings reumütig und will auch aus der islamistischen Szene aussteigen. Aber wie? Ein muslimischer Jugendlicher aus dem Saarland stellt Drohvideos ins Internet. Wie könnte seine Familie ihm dabei helfen, sein radikales Umfeld zu verlassen? Das sind Fragen, die sich in der Bundesrepublik lange niemand gestellt hat und auf die es auch keine einfachen Antworten gibt. Nur wenige Projekte in Deutschland suchen nach Lösungen. Dorothea Jung berichtet.
Herzlich willkommen bei HATIF, dem Ausstiegsangebot des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Einer unserer Mitarbeiter ist gleich für Sie da.
Im Sommer dieses Jahres hat der Bundesinnenminister eine Hotline geschaltet, mit Ansagen auf Arabisch, Deutsch und Türkisch. Anrufer werden zu Mitarbeitern von HATIF weitergeleitet. HATIF ist eine Abkürzung für Heraus aus Terrorismus und islamistischem Fanatismus. Gleichzeitig bedeutet HATIF auf Arabisch Telefon. Diese Hotline ist rund um die Uhr besetzt und richtet sich nach Angaben des Verfassungsschutzes an Menschen, die sich aus dem Einflussbereich islamistischer und terroristischer Gruppierungen lösen wollen, sowie an ihre Angehörigen und Freunde. Wie viele Menschen sich seit Schaltung der Hotline an die Sicherheitsbehörde gewandt haben, weiß allein der Verfassungsschutz. Die Pressestelle des Bundesamtes bat um Verständnis dafür, dass über Erfahrungen mit dem Aussteigerprogramm HATIF keine Informationen an die Öffentlichkeit gegeben werden. Maximilian B. wollte sich an den Verfassungsschutz wenden, weil er sich um seine Schwester Sorgen macht. Die trat nämlich von einem Tag zum anderen zum Islam über, um einen Marokkaner zu heiraten. Ihre Familie erfuhr davon erst im Nachhinein. Das Zustandekommen dieser Ehe erschien Maximilian befremdlich.
Es ist einfach so, dass ihr Ehemann sie darüber in Kenntnis gesetzt hat, dass allein das Sitzen mit ihr in einem Raum für ihn schon eine fast Sünde ist und aus diesem Grund sie doch in Erwägung ziehen sollte, um ihn aus dieser Bredouille zu bringen, ihn zu heiraten.
Die Folge dieser Heirat? Die Schwester legt ein Kopftuch an, bricht das Referendariat für ihre Lehramtsausbildung ab und zieht nach Wien. Dort will sich ihr Gatte zum Imam ausbilden lassen. Kurz vor dem Umzug hat Maximilian die Gelegenheit, seinen Schwager kennenzulernen.
Insgesamt habe ich von ihm einen Eindruck eines sehr dogmatischen Menschen, der in exakten Handlungsanweisungen Sicherheit sucht, weil er ein sehr schwaches Selbstbewusstsein hat.
Es beunruhigt Maximilian, dass seine Schwester sich den starren, islamisch begründeten Handlungsanweisungen ihres Mannes angeschlossen hat.
Meine Schwester reist nicht mehr alleine. Meine Schwester sucht auch keine öffentlichen Orte auf, in denen zum Beispiel Alkohol getrunken wird. Und wenn man nicht mal in einen Café gehen kann, um sich unverbindlich zu treffen, dann kann man auch nicht mit Menschen Kontakt halten, die einem andere Einflüsse geben. Und das ist eine Gefahr, die sie nicht sieht.
Maximilian deutet an, dass seine Schwester und er unter Eltern groß wurden, die sie wie kleine Erwachsene behandelt haben. Die Geschwister hatten viel Verantwortung bei der Bewältigung des Alltages zu tragen und befanden sich in einer Atmosphäre permanenter Überforderung. Maximilian vermutet, dass seine Schwester bei ihrem rigiden Ehemann und den starren Glaubensregeln ihrer islamischen Gruppe einen Halt suchte, den sie immer vermisst hat.
Ich kann es sehr gut nachvollziehen, weil meine Familie so eine Entwicklung durchaus möglich macht. Und ich brauche jemanden, der mir sagt, wie unbedenklich, bedenklich oder gefährlich eben der Lebenswandel meiner Schwester ist.
Was ist das für eine muslimische Gruppierung, in der mein Schwager sich zu Hause fühlt, hätte Maximilian gerne vom deutschen Verfassungsschutz gewusst. Also ruft er dort an, doch zu einem Treffen kommt es nicht. Maximilian durchforscht das Internet und stößt auf das ZDK, das Zentrum für demokratische Kultur in Berlin. Dort verantworten die Islamismus-Expertin Claudia Danschke und ihr Team ein vom Bundesfamilienministerium gefördertes Projekt. Es nennt sich Familienstärken gegen Extremismus und Gewalt. Claudia Danschke vermittelt Maximilian einen E-Mail-Kontakt zu Günter Ahmed Ruschnak, dem Leiter des Islamischen Informations- und Dokumentationszentrums in Wien.
Wir haben dann feststellen können, dass seine Schwester tatsächlich in eine Gruppierung reingekommen ist, die sehr, sehr fundamentalistisch ist. Von Vollverschleierung und so weiter, die Männer mit langen Bärten, alles was integrationshemmend ist, um es einmal vorsichtig auszudrücken.
Was tun? Claudia Danschke vom Zentrum Demokratische Kultur rät den betroffenen Familien, zunächst einmal alles daran zu setzen, den Kontakt zu ihren islamistischen Angehörigen zu halten.
Wenn es radikale, geschlossene Gruppen sind, in die die Jugendlichen hineingehen, dann ist oft die Familie, die Eltern oder die Geschwister, der letzte Faden noch zur Außenwelt, wo es überhaupt noch geht, dass man von außen auf die Jugendlichen einwirken kann. Und dazu brauchen die Eltern Anleitung und Hilfe.
Im Beratungsgespräch mit betroffenen Eltern und Familienangehörigen informiert das Projekt des ZTK nicht nur über die jeweilige islamistische Gruppierung. Die konkrete Situation der ratsuchenden Familie spielt Claudia Danschke zufolge ebenfalls eine große Rolle. Das erste Beratungsziel sei eine Stabilisierung der Familien.
Die Mütter rufen oft an, teilweise fix und fertig mit den Nerven, am liebsten würden sie sich umbringen, sie sind der Situation nicht mehr gewachsen. Und indem ich analysiere, wer welche Rolle in diesem Konflikt spielt, auch einen Lösungsweg zeige, dass man in einem langen Prozess jemanden hat, wo man sich hinwenden kann mit Fragen, das stabilisiert.
Nur aus einer einigermaßen stabilen Familiensituation heraus könne das Gespräch mit den Jugendlichen aufrechterhalten werden. Und nach den Erfahrungen des ZDK gibt es eine Umkehr der Jugendlichen nur selten, wenn der Kontakt zur Familie bereits abgerissen ist. Ratsuchende Eltern wenden sich deswegen nicht so gerne an den Verfassungsschutz, denn sie befürchten, ihre Kinder dann ganz zu verlieren, sagt Claudia Danschke.
Sie haben Angst davor, dass dann der Jugendliche für immer und ewig quasi auf der Liste des Verfassungsschutzes steht. Und deswegen wollen sie das nur im Notfall, wenn der Jugendliche schon fast im Flugzeug nach Afghanistan sitzt. Dann sind sie bereit, weil dann wollen sie ganz schnell Hilfe und dann braucht man auch ganz schnell Hilfe. Aber nicht in diesen Anfangsstadien.
Maximilian B. jedenfalls ist fest entschlossen, den Kontakt zu seiner Schwester in Wien aufrechtzuerhalten und mit ihr im Gespräch zu bleiben.
Nachdem mir richtig bewusst wurde, was mit meiner Schwester los ist, habe ich sie spontan angerufen und ihr als erste Versicherung gegeben, dass sie mich 365 Tage anrufen kann, immer bei mir wohnen kann und immer zu mir kommen kann, auch wenn ich nicht weiß, ob sie jemals die Stärke aufbringen wird, aufzubegehren.
Aussteigerprogramme für Islamisten in Deutschland. Informationen dazu waren das von Dorothea Jung. Jetzt also doch die Europäische Union. Sie spannt den Irland-Euro-Rettungsschirm auf. Lange haben die europäischen Partner gedrängt und hatten dabei vor allem die Ansteckungsgefahren der irischen Misere für andere Länder wie Portugal oder Spanien im Auge und im Blick und die Zukunft der Gemeinschaftswährung natürlich auch. Jetzt hat sich Irland dem Druck gebeugt und sehr rasch haben die Finanzminister gestern Abend Zustimmung signalisiert, als die Bitte um einen Notfallkredit aus Dublin eintraf. Von dem Gespräch darüber zunächst Informationen von Sebastian Hesse.
Kehrtwende in Dublin. Nun hat die irische Regierung also doch Finanzhilfe aus der Eurozone beantragt. Tagelang hatte sie das Gegenteil behauptet. Nach Angaben von Finanzminister Brian Lanahan hat Irland im laufenden Jahr ein Defizit von 19 Milliarden Euro angehäuft, das es selbstständig auf den Finanzmärkten nicht refinanzieren kann. Das Land flüchtet nun unter den Rettungsschirm der Euro-Länder und des IWF, um Geld zu einem niedrigeren Zinssatz leihen zu können. Eine konkrete Summe mochte Lanahan nicht nennen, es handle sich aber um mehrere Dutzend Milliarden. Dem Hilfsgesuch müssen nun die EU-Finanzminister nach einer rund zweiwöchigen Prüfung zustimmen. Zusätzlich wird Irland bilaterale Hilfe von Großbritannien, einem seiner wichtigsten Handelspartner, erhalten. Die Grüne Insel hat mit diesem Schritt Geschichte geschrieben. Irland ist das erste Land, das den seit Mai existierenden Rettungsschirm in Anspruch genommen hat. Als Griechenland unter die Arme gegriffen wurde, gab es diesen Notfallfonds noch nicht. Die Koalitionsregierung in Dublin steht nun unter enormem Druck. Viele Iren fühlen sich wegen des Hin und Hers über die Finanzlage an der Nase herumgeführt. Es sind bereits massive Rücktrittsforderungen laut geworden.
Informationen von Sebastian Hesse und am Telefon begrüße ich Alexander Graf Lambsdorff, FDP-Mitglied im Europaparlament. Einen schönen guten Morgen, Graf Lambsdorff.
Morgen, Herr Barenberg.
Wie groß ist denn Ihr Ärger oder anders gefragt, stimmen Sie den Plänen zu für einen Notfallkredit mit der geballten Faust in der Tasche?
Nun, die irische Lage war so vertrackt, dass man sich schon wundern musste, wie lange es gedauert hat, bis Irland endlich um Hilfe gebeten hat. Der Fall, der Irland jetzt ereilt hat, nämlich die Unfähigkeit, sich in den Finanzmärkten zu refinanzieren, ist ja genau der Grund, für den der Stabilisierungsfonds aufgelegt worden ist. Insofern nein, hier stimme ich nicht mit der geballten Faust in der Tasche zu. Hier bin ich eher überrascht darüber, wie lange es gedauert hat, bis die Iren ja ein jetzt existierendes Instrument angenommen haben.
Ein Mitglied im Direktorium der Europäischen Zentralbank ist zu vernehmen mit Kritik, die Euro-Länder hätten Irland in den letzten Monaten nicht genug auf die Finger geschaut. Dublin habe Zahlen nicht herausgegeben. Wer hat da denn weggeschaut?
Nun, ich glaube, ganz Europa hat nicht nur einige Wochen, sondern über viele, viele Jahre weggeschaut. Das Problem der irischen Volkswirtschaft ist ja nicht so sehr die öffentliche Verschuldung, sondern ist der Bankensektor. Es gab in Kontinentaleuropa Bankenaufsichtssysteme, die schon löchrig waren, aber in Irland ging es wirklich drunter und drüber. Dort konnten Banken Geschäfte tätigen, die selbst im lax regulierten Rest Europas und auch in Nordamerika so nicht möglich gewesen wären. Das hat zur Krise geführt. Und ich glaube, dass die Beschlüsse, die wir im Europäischen Parlament, aber auch natürlich in Kommission und Rat in den letzten Wochen hierzu getroffen haben, nämlich eine wirklich europäische Bankenaufsicht einzurichten, dass die eine Remedur darstellen und dass man so etwas in der Zukunft hoffentlich nicht mehr zu befürchten hat.
War das jetzt eine Entscheidung in allerletzter Minute? Anders gesagt, hat Irland sich zu sehr geziert?
Ja, eindeutig. Irland hat sich zu sehr geziert. Es war absehbar, dass der Bankensektor das Land vor große Probleme stellen würde. Die Maßnahmen, die schon ergriffen worden sind, sind allerdings beeindruckend. Der ganze öffentliche Dienst hat Gehaltseinbußen von ungefähr 25% hinnehmen müssen. Dennoch, die Iren hätten früher kommen sollen und um Hilfe bitten sollen. Nur darf man eins nicht vergessen, Sie erinnern sich noch genau wie die Hörerinnen und Hörer an die Abstimmungen zum Vertrag von Lissabon. Da gab es hier zwei Referenten in Irland und eines der großen Themen in der irischen Debatte war die Steuersouveränität. Überhaupt die finanzpolitische Souveränität Irlands und die ist einfach durch die aktuelle Situation überholt. Jetzt haben der IWF, jetzt haben die Europäische Kommission und die anderen Länder in der Eurozone mitzureden, wenn es um die irische Haushaltspolitik geht.
Und wie stark sollte das geschehen? Was alles muss bestimmt werden jetzt? Was kann Dublin nicht mehr alleine entscheiden?
Man muss unterscheiden. Zum einen zwischen der großen Linie, die ist klar, in 4 Jahren müssen jetzt 15 Milliarden Euro eingespart werden im irischen Haushalt einerseits. Andererseits, glaube ich, sollten wir uns mit Detailvorschlägen zurückhalten. Wir sollten jetzt die Iren einen Plan vorlegen lassen. Über diesen Plan wird dann verhandelt mit der Europäischen Zentralbank, mit der Kommission und auch mit dem Internationalen Währungsfonds. Da werden dann schon ziemlich harte Bedingungen drinstehen. Nur jetzt Einzelmaßnahmen herauszugreifen und aus Berlin oder Paris irgendwelche konkreten Vorschläge zu machen, das wäre sicher kontraproduktiv.
Sie sprechen dabei natürlich von der Unternehmenssteuer, um die es jetzt in der Diskussion vor allem geht. Mit 12,5% liegt sie weitaus geringer als beispielsweise in Deutschland. Also wird der Druck erhöht, dass Irland seine Unternehmenssteuern anhebt, um selber schneller aus der Misere zu kommen. Auf Ihre Zustimmung trifft das offenbar nicht?
Nein, ich glaube, die Unternehmenssteuer ist ja einer der Gründe, warum Irland es in den vergangenen Jahren geschafft hat, sich auch realwirtschaftlich zu verbessern. Nicht nur in der Finanzwirtschaft, wo es drunter und drüber ging, da gab es ja die Probleme, sondern auch realwirtschaftlich hat sich in Irland ja in den letzten Jahrzehnten sehr viel getan. Das war einmal das Armenhaus Europas und ist dann zum sogenannten keltischen Tiger geworden. Das hat auch was mit dem attraktiven Unternehmensumfeld zu tun. Da ist diese niedrige Unternehmenssteuer sicher ein Faktor. Ob die Iren den ändern wollen, das wird man sehen. Zurzeit hört man aus Dublin, dass das nicht der Fall ist. Das ist aber auch nicht wirklich entscheidend. Entscheidend ist, dass der Euro stabilisiert wird. Entscheidend ist, dass Irland seinen Beitrag dazu leistet. Wenn es den Iren gelingt, das ohne eine Anhebung dieser Steuer zu machen, dann sollte man auch keinen Druck ausüben, sie anzuheben.
Mit diesem Steuerdumping, so die Kritik, hat Irland Unternehmen in das Land gelockt. Und bei dieser Disparität, bei dieser Kluft soll es auch nach Ihrer Meinung bleiben?
Naja, der Standort Irland hat einige andere Vorteile. 5 Flugstunden von New York entfernt, mit Englisch als Sprache, Mitglied des europäischen Binnenmarktes. Das sind alles starke, attraktive Faktoren, abgesehen davon auch ein Land, in dem ganz gut sich leben lässt. Also insofern, liegt ja nicht nur an der Unternehmenssteuer, dass sich dort viele Unternehmen angesiedelt haben, sondern es gibt eine ganze Reihe anderer Faktoren. Wenn es bei 12,5% Unternehmenssteuer bleibt und die Iren trotzdem den Euro stabilisieren können, dann sehe ich nicht, warum wir den Steuerwettbewerb in der Europäischen Union einstellen sollten.
Sind wir mit dem Fall Irland jetzt endgültig angekommen in dem, was man kritischerweise Transferunion nennt?
Nein, hier handelt es sich ja nicht um eine Transferunion. Die Transferunion spielt sich ja ganz woanders ab. Das ist im Übrigen in meinen Augen auch ein völlig falsch gegriffener Begriff. Wir haben in der Kohäsionspolitik, in der Strukturpolitik, bei den Agrarsubventionen in Europa längst den Tatbestand von Transfers. Was hier jetzt gemacht wird, ist, dass Irland sich aus dem Stabilisierungsfonds zu günstigeren Zinsen Kredite geben lässt. Kredite, nicht etwa Transfers, die nicht zurückgezahlt werden müssten. Insofern, nein, hier handelt es sich nicht um die Transferunion. Hier handelt es sich um einen Schutzschirm, wo mit niedrigen, realistischen Zinsen ein Staat eine Zeit lang Ruhe haben kann vor dem Druck an den Märkten, um anschließend wieder an die Märkte zu gehen und seine Staatsfinanzen ganz normal dort zu refinanzieren.
Der Europaparlamentarier Alexander Graf Lambsdorff von der FDP im Gespräch heute Morgen im Deutschlandfunk. Vielen Dank dafür.
Danke Ihnen. Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Mit Stefan Einlein einen schönen guten Morgen. Trotz der zuletzt guten Nachrichten vom Arbeitsmarkt suchen noch immer viele Jugendliche händeringend eine Lehrstelle. Im Bereich der Alten- und Krankenpflege gibt es genug offene Stellen, doch das Interesse hält sich in Grenzen.
Das ist eben doch nicht jedermanns Sache, denke ich mal, der Beruf, weil es auch ganz schön streng, anstrengend ist, nicht nur körperlich, auch seelisch manchmal ganz schön schwer.
Ja, aber da ist es immer mit den Schichten auch so komisch, weil ich habe einen Sohn.
Für Männer, denke ich mal, ist das eher weniger, als für Frauen vielleicht, für Junge.
Längst nicht alle Menschen können ihren Ruhestand gesund und munter genießen. Wer alt ist, wird häufig auch krank und ist auf Betreuung angewiesen. Wer Pflege braucht, hat es allerdings oft schwer, schnell und umfassend versorgt zu werden. Melanie Grundei berichtet.
Die Pflegeverbände schlagen bereits Alarm und warnen vor einem akuten Fachkräftemangel bei Pflegekräften. Modellrechnungen des Statistischen Bundesamtes und des Bundesinstituts für Berufsbildung geben ihnen recht. Danach droht der demografische Wandel zu einem Engpass bei Pflegepersonal zu führen. Im Jahr 2025 werden rund 152.000 Beschäftigte in Pflegeberufen fehlen, um die dann zu erwartende Zahl an Krankenhauspatienten und Pflegebedürftigen versorgen zu können. Auf Dauer kann es nach Ansicht der Experten nicht gelingen, den Personalmangel durch den Einsatz ungelernter und angelernter Pflegehilfskräfte zu kompensieren. Hilfreich dagegen wären mehr Voll- statt Teilzeitbeschäftigte in der Pflege. Weil viele Pflegekräfte Teilzeit arbeiten, entspricht die Lücke nach Einschätzung der Statistiker etwa 112.000 Vollzeitstellen in Krankenhäusern, ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen.
Soweit diese Informationen von Melanie Grundei. Und am Telefon nun die Präsidentin des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe, Gudrun Gille. Guten Morgen, Frau Gille.
Guten Morgen.
Sie sind selber gelernte Krankenpflegerin, Frau Gille. Warum haben Sie damals diesen Beruf ergriffen?
Ja, weil es mir Freude gemacht hat, mit Menschen zu arbeiten, medizinisch-pflegerisches Fachwissen zu lernen, natürlich auch zu helfen, Menschen zu unterstützen. Und ich wusste, das ist ein Beruf, da kann man sich auch weiterentwickeln.
Es ist also ein schöner Beruf.
Ja.
Wie hat sich denn der berufliche Alltag im Pflegebereich in den vergangenen Jahren verändert?
Vor allen Dingen gibt es Veränderungen durch einen enorm gestiegenen Zeitdruck. Die Pflegekräfte müssen mehr Patienten versorgen.
Warum sind denn die meisten Pflegeberufe immer noch eine Frauendomäne?
Pflege ist weiblich, das sitzt wohl sehr tief. Darüber gibt es ja auch interessante Untersuchungen. Und für Männer ist es zum Teil auch nicht attraktiv genug, weil sie schlichtweg sagen, da kann ich nicht genug verdienen. Und die Kompetenzen, die man in der Pflege braucht, vor allen Dingen auch mit Zuwendung, mit geduldig sein, das ist nicht immer die Stärke der Pflege.
Es wird wenig verdient in Ihrer Branche. Dennoch arbeiten rund 2/3, wenn die Zahlen stimmen, aller Pflegekräfte nur Teilzeit. Was sind da die Gründe?
Das liegt zum Teil an den Arbeitgebern. Die wollen, weil sie finanzielle Probleme haben, die Leute nicht Vollzeit bezahlen. Es liegt aber auch an den Pflegekräften, die sagen, also als Vollzeitjob kann ich das nicht aushalten. Und Sie wissen vielleicht auch, wir haben ja in unserem Beruf eine extrem hohe Krankheitsrate. Das heißt, diese Dauerbelastung führt dazu, dass die Leute dann sehr viel schneller krank werden. Unsere Ausfallquote durch Krankheit liegt bei 20%. Das ist extrem hoch.
Ab Mai kommenden Jahres, Frau Gille, können ja auch Arbeitnehmer aus Polen, Tschechien und anderen ost- und mitteleuropäischen EU-Ländern unbeschränkt in Deutschland arbeiten. Können dadurch die Lücken im Pflegebereich gestopft werden?
Vielleicht zu einem ganz winzigen Teil, aber wir dürfen uns nichts vormachen. Deutschland ist nicht attraktiv für die Menschen aus den anderen Ländern. Da ist im europäischen Raum und auch in Richtung USA und Kanada natürlich vieles viel attraktiver für Pflegekräfte, sodass wir nicht sehen, dass sie nach Deutschland strömen. Abgesehen davon muss ja, aber das gilt weltweit, die Sprache beherrscht werden.
Welche Rolle spielt es, Frau Gille, dass künftig der Wehrdienst und damit auch der Zivildienst wegfällt? Was bedeutet das für den Pflege- und Krankenpflegebereich?
Das war schon eine hervorragende Möglichkeit, junge Männer mit dem Pflegeberuf positiv auch zu verbinden. Sie haben erlebt, dass Pflegen Freude machen kann, dass es schön sein kann, sich um andere Menschen zu kümmern und sind vielfach ja dann auch nach dem Zivildienst in die Pflegeberufe eingestiegen. Das wird nun wegfallen. Wir hoffen, dass es gute Modelle gibt und da ist ja auch die Entwicklung diesbezüglich schon im Gange zu einem freiwilligen sozialen Jahr und zu einem freiwilligen Dienst. Und da sind wir auch im Zusammenspiel der Pflegeverbände sehr aktiv, diese Initiativen zu fördern.
Im Deutschlandfunk heute Morgen die Präsidentin des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe, Gudrun Gille. Ich danke für das Gespräch, Frau Gille, und auf Wiederhören.
Wiederhören.
8.21 Uhr, 9 Minuten vor halb neun.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Im Studio ist heute Morgen Jasper Barenberg. Herzlich willkommen. 7.50 Uhr ist es in den Informationen am Morgen, 10 vor 8. Männer sind in deutschen Kindertagesstätten immer noch Exoten. Unter 100 Erzieherinnen finden sich statistisch betrachtet jedenfalls gerade einmal 3 männliche Erzieher. Dabei ist es für das Rollenverständnis von Jungen und Mädchen unbestritten wichtig, so früh wie möglich auch Vorbilder aus beiderlei Geschlechtern zu haben. Die Europäische Union jedenfalls empfiehlt eine Quote von 20% in den Kitas. Über dieses Ziel längst hinausgeschossen ist eine Kindertagesstätte im Kölner Stadtteil Bickendorf. Dort arbeiten gleich 4 Männer. Sie stellen damit 1/3 der Belegschaft. Mit ihren Kolleginnen betreuen sie Kinder im Alter von 9 Monaten bis 6 Jahren. Viele von ihnen mit ausländischen Wurzeln. Anne Quirin hat sich dort für uns umgeschaut.
8 Uhr morgens, Bringzeit. Die gläserne Eingangstür schlägt im Minutentakt auf und zu. Kinder werden gebracht, Eltern gehen wieder.
Wir sehen uns erst morgen wieder, ja?
Die Garderobe füllt sich nach und nach mit 70 Paar bunten Stiefelchen, 70 Jacken, Mützen, Schals.
Es ist sehr kalt draußen. Die Mütter und Väter sind eine Weile beschäftigt, bis sie ihren Kindern die Wintermontur aus- und die Hausschuhe angezogen haben.
Meine Frau und ich haben uns sehr gefreut, dass hier so viele Männer arbeiten. Ich schätze, dass es ein Vorteil ist, wenn man männliche und weibliche Bezugspersonen hat für die Kinder.
Also da ich auch alleinerziehend bin und ja, klar, mein Sohn sieht seinen Vater, aber ich denke, da ist es für ihn besonders wichtig, dass er hier dann auch männliche Vorbilder und enge Bezugspersonen hat.
Ben, der Sohn dieser Mutter, ist 4 Jahre alt und besucht die Kita, seit er 7 Monate alt ist. Er geht in die gelbe Gruppe, in der 20 Kinder zwischen 2 und 6 Jahren betreut werden.
Jetzt keine Gedanken wegen dem Fahrzeug.
Im Gruppenraum streiten sich ein paar Jungs um ein Feuerwehrauto. Die anderen Kinder sitzen um einen Tisch herum, hantieren mit Papier, Stiften, Scheren und Glitzeraufklebern. Einer der Betreuer ist Berkan Kar, Türke, groß, mit breiten Schultern. Seine dunklen Augen wandern hin und her, haben das Geschehen fest im Blick. Effe, ein schmächtiger Junge, ebenfalls Türke, ist in dem Kampf um das Feuerwehrauto leer ausgegangen. Tränen laufen über seine Wangen. Karl kniet sich hinunter, versucht auf Türkisch zu trösten.
Ich habe gesagt, da hinten sind Autos, da kannst du dir auch Autos holen. Und ich weiß ja, dass er, wenn er müde wird, wenn er dann anfängt an zu weinen, weint er auch immer nach seiner Mutter. Ich habe gesagt, vielleicht gibt es Mittagessen, du wirst hingelegt und wenn du aufgestanden bist, kommt die Mama dich wieder abholen. Und das ist der Vorteil einfach.
Seit 12 Jahren arbeitet Karl als Erzieher.
Mein Vater hatte erstmal Probleme, dass ich im Kindergartenbereich arbeite. Er hätte sich dann auch gewünscht, glaube ich, dass ich einen handwerklichen Beruf mache. Aber anschließend hatte ich das Gefühl, der war dann eher dann stolz, dass ich das dann auch gemacht habe.
Was Karl allerdings frustriert, ist, dass er immer weniger Zeit hat, pädagogisch mit den Kindern zu arbeiten. Weil er nun auch unter 3-Jährige betreuen muss, nehmen stattdessen Aufgaben wie Wickeln oder zum Mittagsschlaf hinlegen zu. Und die vollen Gruppen erlauben es nur selten, sich gezielt um einzelne Kinder zu kümmern.
Es gibt so Phasen, da denke ich, das kannst du nicht mehr noch weiteren 10 Jahren unter diesen Rahmenbedingungen machen. Viele Männer verlassen den Kita-Bereich, weil die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Und ich habe auch als Mann damit ein Problem, Kinder zu wickeln. Das ist einfach so.
Ein paar Kinder aus seiner Gruppe möchten raus in den Garten.
Handschuhe anziehen.
Berkan Karl steigt eine Treppe hinauf zur grünen Gruppe und bespricht mit seiner Kollegin Kerstin Kachel, wer von ihnen mit nach draußen geht, wer drinnen auf die Kinder aufpasst.
Können Sie sich auch anziehen, Herr Bischabe, schon mit dir mit der roten Gruppe.
Okay. Kachel kann verstehen, warum der Erzieherberuf besonders für Männer wenig attraktiv ist. Von dem Gehalt könne man einfach keine Familie ernähren. Umso mehr weiß sie es zu schätzen, hier im gemischten Team arbeiten zu können.
Wenn ein Mann erstmal schon mal in einer Einrichtung arbeitet und ein anderer Mann besucht sich auch, dann ist das schon mal ein Pluspunkt, dass der sagt, ach, da ist schon jemand und ja, das multipliziert sich dann halt. Und das Glück haben wir halt hier bei uns im Haus auch. Und dass wir eine Leitung als Mann haben, der ja selber weiß, wie wichtig das ist, selber auch diese Ausbildung hinter sich hat und dann natürlich auch guckt, ja, dass Männer hier zu uns ins Haus kommen.
Uwe Strauß leitet die Tagesstätte Ossendorfer Weg von Beginn an, also seit 17 Jahren. Sein Büro liegt im Erdgeschoss, gleich neben der Eingangstür. Von dort steuert er die gesamte Bürokratie und ist Ansprechpartner für Erzieher, Eltern und Kinder.
Ich erlebe das heute noch, auch wenn ich zur Türe gehe und Menschen in das Haus reinlasse, die unsere Kita noch nicht kennen, dass ich erstmal mit dem Satz begrüßt werde, wir hätten gerne mal die Leitung gesprochen. Und da habe ich gesagt, die Leitung steht vor Ihnen. Ach, ein Mann, das ist aber ganz außergewöhnlich. Und so fängt das oft an und dann merken sie aber auch, warum denn eigentlich nicht? Der macht das doch genauso gut.
Strauß hat Lachfältchen um die Augen. Dass in seiner Einrichtung 4 männliche Erzieher fest angestellt sind, macht ihn stolz. Aber er weiß auch, dass die Arbeitsbedingungen in den letzten Jahren für alle anstrengender geworden sind und jederzeit ein Kollege abspringen könnte.
Also für mich ist es wichtig, erstmal auch dahin zu gucken, die Männer zu halten. Das, was da ist, zu pflegen, ihnen Perspektiven aufzuzeigen und zu zeigen, das ist auch eine wichtige Arbeit, die ihr hier leistet, insbesondere auch für die Väter unserer Einrichtung. Ihr spiegelt ihnen ja auch was wider. Es ist auch eine wichtige Arbeit für die Kinder, das Rollenbild, das Geschlechterbild der Kinder dadurch auch sicherlich noch mal viel ausgewogener wird. Die Zukunft der Familie hängt davon ab, ob die Kinder einen partnerschaftlichen Umgang zwischen Mann und Frau erleben. Ja, und wo gibt's den?
Hier erleben die Kinder das jeden Tag. Zum Beispiel, wenn ihre weiblichen und männlichen Erzieher gemeinsam den Mittagstisch decken und mit ihnen essen. Heute gibt es Eintopf mit Kichererbsen und Würstchen. Und für jeden eine große Portion Vanillepudding.
Anne Quirin über männliche Erzieher in einer Kölner Kindertagesstätte. Sie können diese Reportage, aber natürlich auch andere Beiträge und Interviews jederzeit auch im Internet nachhören oder nachlesen. Die Adresse wie gewohnt www.dradio.de.
Nordwestradio, ein Programm von Radio Bremen und dem NDR. Es ist 14 Uhr. Die Nachrichten.
Französischer Regisseur Claude Chabrol ist tot. Michael Ballack fällt erneut 6 Wochen aus. Das Wetter bewölkt mit Schauern bis 22 Grad. Der französische Regisseur Claude Chabrol ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Der Mitbegründer der Nouvelle Vague, einer neuen Stilrichtung des französischen Films, gehört mit mehr als 60 Kinofilmen zu den bedeutendsten Filmemachern Frankreichs. Niedersachsen plant ein Pilotprojekt, um den Eisenbahnlärm einzudämmen. Hintergrund ist der zunehmende Güterverkehr aus den norddeutschen Häfen. Für den Einsatz auf der Strecke Bremerhaven-Hamburg sollen nun 100 Containerwagen mit neuartigen, besonders leisen Bremsen ausgerüstet werden. Davon erwarten sich Experten eine Halbierung des Lärms. Die technische Erprobung soll die europaweite Zulassung beschleunigen. Bundespräsident Wulff hat die Bundesbürger dazu aufgerufen, Kulturgüter zu bewahren. Viele Menschen wollen wissen, woher sie kommen, worauf sie aufbauen, sagte Wulff zur Eröffnung des bundesweiten Tages des offenen Denkmals. Jutta Niggemann.
Der Tag des offenen Denkmals steht in diesem Jahr unter dem Motto Kultur in Bewegung, Reisen, Handel und Verkehr. Ein Motto, das, so Christian Wulff, auch heute aktuell sei. Denn schließlich hätten Baumeister und Handwerker aus früheren Einwanderergenerationen das Gesicht der Städte geprägt. Vielleicht schärfe das auch den Blick für die heutigen Migrationsprozesse. Eines der ungewöhnlichsten Baudenkmale ist die 100 Jahre alte Schwebefähre in Osten bei Cuxhaven, die nach einer umfassenden Restaurierung jetzt wieder Touristen über das kleine Flüsschen befördert. In Augsburg öffnet das Renaissance-Geschäftshaus der Fugger, im brandenburgischen Belitz die spätbarocke Posthalterei.
Fußball-Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack wird vorerst nicht ins deutsche Team zurückkehren können. Er hat sich gestern im Spiel seiner Leverkusener bei Hannover 96 eine Fraktur im Schienbeinkopf zugezogen und fällt voraussichtlich 6 Wochen aus. Der 33-Jährige hat gerade erst die Folgen eines Bänderrisses überwunden. Und das waren Radio Bremen Nachrichten.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 358. Verbraucherschutz ist wichtig. Verbraucherschützer kämpfen vor allem gegen die großen Lebensmittelkonzerne und gegen Regelungen, die die kleinen Produzenten benachteiligen und es dem Verbraucher schwer machen, das zu kaufen, was er wirklich haben will. Beispielsweise werden die Verbraucher getäuscht, die eine Apfel-Birnen-Limonade kaufen, in der weder Äpfel noch Birnen sind und die nur ein bisschen nach Äpfeln und Birnen schmeckt, weil der Produzent ein Aroma hineintut, das aber aus Holz hergestellt wird. Wer Schwarzwälder Schinken kauft, wird auch oft getäuscht, denn wenn auf der Verpackung steht, dass man den Schinken im Schwarzwald hergestellt hat, bedeutet das nicht, dass er dort erzeugt worden ist. Für den Verbraucher haben diese beiden Verben ungefähr dieselbe Bedeutung, aber im Lebensmittelrecht macht man da einen großen Unterschied. Im Schwarzwald hergestellter Schinken braucht da nur geräuchert worden zu sein. Woher das Fleisch kommt, darauf kommt es gar nicht an. Aber die meisten Verbraucher denken, dass bei im Schwarzwald hergestelltem Schinken auch das Fleisch aus dem Schwarzwald kommt. Dass das Fleisch von Schwarzwälder Schweinen ist, weiß man aber nur, wenn auf der Verpackung steht, dass der Schinken im Schwarzwald erzeugt worden ist. Andererseits gibt es für die Produktion von Schinken, den man als Schwarzwälder Schinken bezeichnen darf, besondere Regeln und ein Schwarzwälder Bauer, der aus Fleisch von seinen eigenen Schweinen Schinken produziert und räuchert, sich aber nicht genau nach dem Industriestandard richtet, darf seinen Schinken nicht als Schwarzwälder Schinken verkaufen. Viele Europäer wollen nichts essen, was mit Gentechnik produziert worden ist. Aber ob ein Produkt zum Beispiel Genmais enthält, erfährt der Verbraucher meist nicht. Auch bei Fleisch wüssten viele gerne, ob die Tiere mit gentechnisch verändertem Futter gefüttert worden sind und wollen nur Fleisch von Tieren essen, deren Futter ohne Gentechnik hergestellt worden ist. Darüber werden die Verbraucher aber ganz unzureichend informiert. Viele werden zu dick, weil darin, was sie essen, zu viel Zucker ist. Frühstücksflocken gelten beispielsweise als besonders gesund. Die Lebensmittelkonzerne werben damit, dass da viel Vitamine drin sind. Und dass da Vitamine drin sind, stimmt auch, aber dass sie zu 30% oder 40% aus Zucker bestehen, steht so klein auf der Verpackung, dass das den meisten gar nicht auffällt. Diese Frühstücksflocken tragen viel dazu bei, dass viele zu dick werden. Ganz schlimm finden Verbraucherschützer, wie Kinder dazu gebracht werden, zu viel Kalorien zu sich zu nehmen, und zwar meist in Form von Zucker. Die Lebensmittelproduzenten stellen in ihrer Werbung Beziehungen zum Sport her, weil Sport als gesund gilt und auf diese Weise der Eindruck entsteht, ihre Produkte wären auch gesund. Kinder, die so etwas Süßes essen, sammeln dabei Punkte, und wer besonders viele Punkte gesammelt hat, bekommt manches, was etwas mit Sport zu tun hat, und konnte sich beispielsweise ein Trikot von der Fußballweltmeisterschaft kaufen. Dabei ist die erhöhte Kalorienzufuhr heutzutage für die Kinder noch schädlicher als der weit verbreitete Mangel an Bewegung. Bei tiefgefrorenen Fertiggerichten sind es vor allem die vielen Zusatzstoffe, bei denen man nicht weiß, was man da zu sich nimmt. Manche Farbstoffe fördern die Hyperaktivität von Kindern. Aber diese Farbstoffe hat die Europäische Union nicht einfach verboten, sondern nur gesagt, dass es nun hinten auf der Verpackung stehen muss, wenn ein Fertiggericht so etwas enthält. Den Verbraucherschützern geht es aber auch darum, dafür zu sorgen, dass mit der Nahrungsmittelproduktion nicht alles kaputt gemacht wird, denn die Agrarproduktion belastet die Gewässer und den Boden und die Fleischproduktion trägt auch viel zur globalen Erwärmung bei. Sie sagen, man muss sich gegen den Einfluss der Wirtschaft und die kommerziellen Interessen wehren. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 358. Danke.